Deutschlandfunk Kultur, das blaue Sofa.
Ja, herzlich willkommen zur nächsten Runde Blaues Sofa. Und ich mache mir das für die Anmoderation jetzt sehr leicht. Ich lese nämlich einfach die ersten vier Zeilen aus dem Buch vor, um das es jetzt gehen soll. Und da steht im Vorwort, dieses Buch versammelt ausgewählte und überarbeitete Kolumnen und Essays aus den Jahren 2011 bis 2018. Gute Zeiten, um nicht nur den Zerfall des Patriarchats zu beobachten, sondern auch sein letztes Aufbäumen. Das hat Margarete Stokowski so befunden. Kleine Zeitdiagnose. Und wenn alles gut läuft, würde ich davon ausgehen, dass wir dann spätestens in 30 Minuten die Sache mit dem Patriarchat hoffentlich komplett erledigt haben. Wäre mir eine Freude und es ist mir vor allem eine Ehre, dass Margarete Stokowski hier ist. Herzlich willkommen.
Hallo, danke schön.
Margarete Stokowski, sag mal kurz ein paar Bio-Sachen. 86 geboren, schreibt Kolumnen seit vielen Jahren und andere Texte für die Taz, für die Zeit und Spiegel Online. Beschäftigt sich mit Feminismus, Gender-Themen, Männern und solchen Dingen. Also lauter Themen, die auf jeden Fall Leuten total auf die Nerven gehen, die ganz gerne wollen, dass alles so bleibt, wie es ist. Hat ein Buch geschrieben, das heißt Untenrum frei, das mittlerweile als Standardwerk des modernen Feminismus gilt. Und ich habe ja angefangen mit diesem, in 30 Minuten ist es vorbei mit diesem Patriarchat, wenn wir ein gutes Gespräch führen. Und dann, deswegen muss ich auf mein Handy gucken, habe ich wirklich, bevor wir rausgegangen sind, einen so lustigen Tweet zum Thema gesehen. Und zwar hat Miriam Meckel, bekannte Kommunikationswissenschaftlerin und Publizistin, getwittert, dass sie offenbar heute an einem Schalter einer Fluggesellschaft stand. Und da sagte der Mitarbeiter, etwa 30 Jahre alt, oh, das ist ja toll. Haben Sie sich den Status selbst erflogen oder war das Ihr Mann? Und damit habe ich mir dann gedacht, wir schaffen es nicht in 30 Minuten, weil diese Konversation so dämlich ist und noch dazu der Mitarbeiter 30 Jahre vielleicht ist. Also es ist kein Generationending. Also wir sind nicht in einer halben Stunde fertig mit diesem Patriarchat-Ding.
Wir sind nicht in einer halben Stunde fertig. Und ich werde jetzt immer gefragt, weil ich diesen Titel ausgesucht habe, die letzten Tage des Patriarchats, wie viele Tage sind es denn jetzt noch genau? Können wir jetzt schon so langsam runterzählen? Und dann muss ich natürlich immer enttäuschen, dass ich das seriöserweise jetzt so nicht sagen kann, weil es natürlich um einen sozialen Wandel geht, wo es nicht so ist, dass man sagen kann, okay, wir rufen jetzt Gleichberechtigung aus und das ist jetzt ab dem nächsten Tag der Fall, sondern es ist ein System, was sich langsam abschafft oder abgeschafft wird von Leuten und sich aber auch sehr dagegen wehrt. Und aber an der Tatsache, wie stark der Backlash im Moment ist, und das sehen wir jeden Tag in den Nachrichten, wie laut es dann auch wird, wenn Frauen zum Beispiel gegen Ungerechtigkeiten sich aussprechen und dann der Rückschlag sozusagen kommt. Daran sehen wir aber, dass es wirklich um was geht. Also bis vor ein paar Jahren gab es, glaube ich, noch mehr Leute, die gesagt haben, naja, eigentlich ist Gleichberechtigung im Grunde schon erreicht und dann gibt es noch so ein bisschen Kleinkram, aber das wird sich mit der Zeit von alleine erledigen. Und ich glaube, jetzt sehen wir, dass es wirklich sehr grundlegende Kämpfe sind.
Sie stellen ja eine schöne Welt in Aussicht. Also das Buch sollten auf jeden Fall und Ihre Kolumnen sowieso natürlich auch Männer lesen, was ja auch getan wird. Aber da steht im schönsten Satz, wie ich finde, die allermeisten Männer, die profitieren von der Abschaffung des Patriarchats. Männer werden, wenn der Drops endlich gelutscht ist, genauso lange leben wie Frauen. Sie werden weniger Stress haben und sie werden die Kinder öfter sehen. Das alles wäre möglich in dieser Welt. Es klingt so verheißungsvoll. In diesen 7 Jahren des Kolumnenschreibens, die hier zusammengefasst sind, was sind denn die wichtigsten Dinge, bei denen Sie sagen würden, das entwickelt sich wirklich weiter? Was ist deutlicher geworden, dass es einen Prozess gibt?
Also ich würde sagen, am leichtesten lässt es sich immer sehen an so juristischen Veränderungen, die passieren. Weil es ist natürlich schwerer zu sagen, was hat sich in der Gesellschaft insgesamt jetzt verändert? Sind wir jetzt freier als vor ein paar Jahren? Oder das ist immer sehr schwer zu sagen. Aber bei juristischen Änderungen kann man es so nachvollziehen. Also dass in der Zeit, wo jetzt die Texte, wo ich die Texte geschrieben habe für das Buch, ist die Ehe für alle eingeführt worden. Dann wurden Verschärfungen im Sexualstrafrecht durchgesetzt. Dann ist die Pille danach rezeptfrei in der Apotheke erhältlich geworden. Und das sind so lauter kleine Schritte, die passiert sind, für manche auch sehr große Schritte. Und an denen kann man dann sagen, es geht schon voran. Andererseits, wir wissen zum Beispiel, die AfD will die Ehe für alle wieder abschaffen und so. Also die wollen sozusagen nach ganz woanders wieder zurück. Und daran sieht man, dass das auch nicht einfach nur notwendigerweise ein Fortschritt ist, was man ja in anderen Ländern jetzt auch sehen kann. Also da werden teilweise Frauenrechte ziemlich radikal beschnitten, wenn es zum Beispiel um Abtreibung geht. Das ist in Deutschland auch noch nicht okay. Und dann gibt es natürlich die Frage, wie lässt sich der Fortschritt ansonsten sehen, wenn es nicht um juristische Fragen geht. Und da würde ich sagen, sehen wir schon einen Unterschied. Also In den 90ern war es ja zum Beispiel so, da gab es so T-Shirts, wo so Bitch und Zicke drauf stand und so. Und das war dann cool irgendwie. Und man dachte so, ist es cool, als Frau mit irgendwie Zicke rumzulaufen? Und ist das jetzt ironisch oder ist das ironisch? Oder was ist der Spaß daran? Und heute gibt es sehr viele T-Shirts, wo was mit Feminismus draufsteht. Und dann kann man natürlich immer noch sagen, ja, hey, man wird jetzt nicht Feministin, wenn man so ein T-Shirt anzieht. Aber es heißt zumindest, dass Feminismus cool geworden ist. Also so cool, dass Leute es auf T-Shirts drucken. Und dann muss man natürlich fragen, unter welchen Bedingungen werden diese T-Shirts hergestellt. Und das ist dann bei manchen Firmen extrem problematisch. Aber immerhin gibt es diese T-Shirts und diese Mode, die sagt, okay, Feminismus ist so attraktiv geworden, dass wir damit Geld machen wollen.
Ja.
Auch schwierig manchmal, aber insgesamt ein gutes Zeichen. Also ich meine, FDP-T-Shirts gibt es gerade nicht überall.
Das stimmt. Was in Ihrem Buch auch deutlich wird, dass aber zumindest sich eine Sache nicht geändert hat, nämlich doofe Fragen rund um Feministinnen und Feminismus beantworten müssen und auch immer wieder ja, sich positionieren müssen von so Sachen, die Sie schildern, irgendwie, dass Ihr Nachbar Sie irgendwann mal gefragt hat, glaube ich im Jahr 2012, ob Sie denn eigentlich rasiert sind. Und dann wiederum gibt es einen Switch zu Jens Jessen von der Zeit, der mal vor, wann war das? War das dieses Jahr? Letztes Jahr?
Dieses Jahr im Frühling.
Den Triumph des totalitären Feminismus befürchtet hat.
Und der bolschewistische Regime.
Genau, also ich meine, das hat sich tatsächlich nicht so richtig geändert, dass man immer wieder, also von den kleinsten Quatschdetails, wie Feministen, ob die sich jetzt schminken oder nicht, oder wie was man dann so macht als Feministin, bis hin zu den großen Fragen, was ist denn überhaupt genau Feminismus, was will der erreichen? Da müssen Sie doch auch mittlerweile mega genervt sein, weil Sie das seit Jahren in Kolumnen und Bücher schreiben und immer wieder geht's von vorne los.
Ja, also es gibt ja dann irgendwann so einen Punkt, ab dem es dann auch fast schon wieder lustig wird. Also ich wurde gestern an einer Veranstaltung von einer Mitveranstalterin gelobt, dass ich ja so gar nicht aggressiv bin.
Und also auch nicht so zickig, ne?
Und dann denkt man so, okay, die Leute vor den Veranstaltungen, die lesen ja die Sachen und so. Und man denkt dann, was ist dann die Idee? Also wie haben die sich das vorgestellt? Sind sie dann vielleicht sogar enttäuscht? Man weiß es nicht. Aber es gibt es natürlich immer wieder. Aber ich muss sagen, bei mir ist es so, diese auch so Hasskommentare und so, die man bekommt. Und die kriegt man ja, wenn man, also als Feministin, aber auch wenn man als Frau in der Öffentlichkeit steht, dann wird halt beurteilt, wie man aussieht und das alles. Und dadurch, dass ich aber, als ich angefangen habe, für die Taz feministische Texte zu schreiben, also Kolumnen, aber auch andere Texte, und dann gab es immer Online-Kommentare oder Leserbriefe, schon für meinen ersten feministischen Text gab es eine Abo-Kündigung. Das hätte ich mir natürlich nicht so gedacht, aber die Leute flippen teilweise einfach aus. Aber von Anfang an war das so, dass diese Kommentare oft so waren, ja, die hysterische Frau schreit wieder rum, hier hat sie wieder rumgebrüllt und so. Und das passt halt nicht so gut zu mir. Also ich schreie tatsächlich selten, also alle 5 Jahre vielleicht mal oder so, aber definitiv nicht in jedem Text. Das sind Texte, die ich schreibe. Und dann hatte ich so sehr schnell das Gefühl, naja, das bezieht sich nicht wirklich auf mich. Also ich fühle mich nicht gut getroffen einfach. Und dann ist es natürlich leichter, das von sich wegzuhalten, weil man denkt, okay, ihr habt halt ein Klischeebild vor Augen. Irgendwas, was ich schreibe, hat euch getriggert. Tut mir leid, aber okay.
Helfen denn Kolumnen gegen das Patriarchat oder für eine bessere Verbreitung der Idee des Feminismus, wie Sie ihn vertreten? Also Kolumnen oder Bücher? Wahrscheinlich sind Kolumnen.
Das Praktische an Büchern ist, dass es keinen Kommentarbereich gibt. Also wenn Leute hinten Notizen machen, kriege ich es nicht mit. Ich weiß es nicht. Es ist natürlich so, dass selbst wenn so ein Buch sich extrem gut verkauft, es sich nie so viel verkauft, wie eine Kolumne gelesen wird. Das heißt, man erreicht natürlich sehr viel mehr Leute, wenn man Kolumnen schreibt. Und man kann sehr viel mehr sich auf aktuelle Dinge beziehen. Und das ist schon was ich an meiner Arbeit sozusagen wichtig finde, wo ich denke, dann habe ich es geschafft, wenn ich da hinkomme, ist, dass wenn ich zu aktuellen Punkten in den Kolumnen oder halt zu größeren Fragen in den Büchern, wenn es dann ein größerer Bogen ist, Leuten, ich will die gar nicht unbedingt überzeugen, wenn die nicht auf meiner Seite sind. Also ich will gar nicht, ich habe nicht die Aussicht, ich weiß, so naiv bin ich nicht, dass ich irgendwelche Nazis umdrehen kann oder so. Aber dass ich Leute, die eigentlich auf meiner Seite sind, die eigentlich das Gefühl haben, sie sind für Gleichberechtigung, sie sind dafür, dass Frauen genauso viel können wie Männer und sie sind dafür, dass Kinder sich alles vorstellen können als Beruf, egal welches Geschlecht sie haben. Diese ganzen Sachen, dass Vielfalt anerkannt wird und so. Dass Leute, die eigentlich das Gefühl haben, sie sind dafür, aber ihnen manchmal so die Argumente fehlen oder sie manchmal so das Gefühl haben, was ist denn jetzt schon wieder los? Dann gucken sie Nachrichten und denken, sie verzweifeln. Und wenn ich den Leuten so ein bisschen was mitgeben kann, entweder zum Argumentieren oder zum mehr Input, wie waren diese feministischen Debatten zum Beispiel historisch betrachtet, früher, als es ums Frauenwahlrecht ging und so, da haben wir auch irgendwie gesagt, ja, Frauen brauchen das eigentlich nicht so. Die kommen schon so, das geht schon so, so ein Frauenleben kann man auch so haben. Und wenn man da so ein bisschen drauf zurückschaut, kann man sehr viel auch für neue Debatten jetzt lernen. Und wenn ich den Leuten das so mitgeben kann, dann bin ich eigentlich schon froh. Also dann denke ich, dass ich dann meinen Job gut gemacht habe.
Die sind wirklich super geklickt, diese Kolumnen teilweise. Ich will sie erwähnen, also in diesem Buch, das sollte man vielleicht auch nochmal sagen, sind nicht nur ausgewählte Kolumnen, sondern es gibt auch an ganz vielen Stellen dann Anmerkungen, also was die Kommentare betrifft, die sie erreicht haben oder was so der Kontext war, aus dem heraus sie geschrieben haben. Was ich ganz interessant fand, dass es ja dann, also einerseits, wie sie es schildern, die Idee gibt, damit kann ich Argumente liefern und viele Leute erreichen. Es gibt aber oftmals ja auch noch so diesen Kolumnisten-Battle, in den sie manchmal reingeraten. Also dann schreiben sie was, dann kommt Fleischhauer, Jan Fleischhauer, auch Kolumnist, auch Spiegel Online, und schreibt halt was anderes und sie reagieren wieder drauf und sie haben dann auch mal irgendwann so süffisant angemerkt, jetzt hat sich der Kollege vielleicht geärgert, dass meine Kolumne schon, weiß ich nicht, wirklich 1 Million Mal oder so
geklickt
wurde. Und das dann natürlich, dann will jemand natürlich noch die stärkere Meinung haben. Ist das ein sinnvolles Vorgehen? Also sozusagen dieser Streit unter, wer von uns hat eigentlich die bessere Reichweite gerade?
Naja, also wenn man hauptsächlich mit Männern sozusagen zusammenarbeitet, dann bleiben, glaube ich, diese Konkurrenzsachen, wer jetzt die längste Klickliste sozusagen
genau.
hat. Aus. Aber man muss sich natürlich auch selber den Spaß dabei irgendwie erhalten und diese Repliksachen sind schon oft sehr lustig. Aber es ist natürlich auch nicht nur Spaß, weil es bildet natürlich auch was ab. Also das, was Sie jetzt erwähnt haben mit der Replik und der Replik darauf wieder, das war so, dass ich einen Text geschrieben hatte, der hieß Mehr dicke Mädchen in Leggings. Und es ging darum, dass Leute Frauen einfach erlauben sollen, alles anzuziehen, egal welchen Körper sie haben, weil das geht sie nichts an. So, und man soll aufhören, Leute zu kommentieren, danach wie sie aussehen. Man soll sagen, ah, so hätte die aber nicht aus dem Haus gehen sollen und so. Einfach Maul halten, so. Fertig. Und das habe ich geschrieben. Und dann daraufhin, dieser Text wurde sehr viel geklickt. Und das hat halt meinen Kollegen Fleischhauer so ein bisschen fuchsig gemacht, weil er dachte halt so, okay, das ist jetzt der neue Feminismus. Man sagt einfach, dicke Frauen sollen Leggings anziehen. Das ist es und dafür kriegt man so viele Klicks. Okay, wolltet ihr nicht früher mal irgendwie Macht und sowas und jetzt wollt ihr nur irgendwie so dick und ungeduscht rumlaufen oder was? Und natürlich es gibt verschiedene Arten, auf feministische Forderungen zu reagieren. Und das eine ist, dass man sagt, das ist total übertrieben, was die wollen. Das wird nie passieren. Und das andere ist, dass man sagt, das ist total das alberne Zeug, das ist nur Kleinkram. Ja? Und das war die Kategorie Kleinkram. Und dann muss ich aber sagen, und das habe ich dann halt auch wieder im Spiegel beantwortet, Frauen über ihre Körper zu bewerten, danach, ob sie sich in die Öffentlichkeit trauen sollten oder nicht, ist halt ein uraltes Phänomen. Und das ist nicht der neue Feminismus, der jetzt Leggings anziehen will oder so, ja, und Übergewicht haben, sondern das ist, als Frauen zum Beispiel studieren wollten und Wissenschaft betreiben, dann hat man gesagt, ja, die können das schon versuchen, aber bei Frauen ist das Problem, dass die Wirbelsäule ein bisschen kürzer ist, das heißt, das Rückenmark ist kürzer, die können nicht so gut denken, weil man braucht das Rückenmark, um sich zu konzentrieren. Irgendwie so, das ist halt ein bisschen her, aber das hat man gemacht so. Und dann gibt es heute immer noch Leute, die sagen, naja, Frauen haben kleinere Gehirne, kann man sich ja überlegen, wie schlau die dann sind und so. Ne? Und lauter so Versuche, Frauenkörper dafür zu verwenden, zu sagen, was die Rolle von Frauen in der Welt sein sollte. Und das ist eine sehr, sehr alte Tradition. Und wenn man dann heute über Schminke und Klamotten und alles Mögliche redet, dann steht man in dieser Tradition, auch wenn man es nicht weiß. Und darauf kann man dann schon mal hinweisen.
Ich nur muss mal kurz hier kramen, weil ich unbedingt dazu ein Beispiel nochmal zeigen wollte. Also ich wollte über das Thema Kommentare und so weiter nochmal sprechen. Also einerseits gibt es jetzt eben dieses Battlen mit den anderen Kollegen, wo dann aber auch nochmal eine wichtige Botschaft drin ist. Andererseits eben dadurch, dass wir wissen, welche Kommentare sie teilweise erhalten, was natürlich genauso erschreckend ist, wie man sich das schon vorstellt. Erfährt man aber auch eben nochmal, welche andere Aufgabe sie noch haben, nämlich jedes Mal zu überlegen, rege ich mich jetzt auf, rege ich mich nicht auf, gehe ich in den Diskurs mit diesen Kommentarschreibern oder gehe ich nicht in den Diskurs? Und es gibt irgendwie eine Kolumne, die heißt Kampfplatz mit Brüsten aus dem Jahr 2014. Und das ist, da haben sie einfach nur, sie haben es auch so im ersten Satz geschrieben, Nachrichtenüberblick der vergangenen Tage abgebildet mit so komplett verrückten Informationen über, wie jetzt Frauen in dieser Gesellschaft leben sollen. Julia Klöckner will Burkas verbieten, war damals irgendwie das Thema. Dann geht es irgendwie um die Pille danach. Es ist alles ganz furchtbar und es ist wirklich so ein kurzer Abriss. Und darauf haben sie totalen Ärger gekriegt. Also sie haben aber nichts anderes getan, als vielleicht mit so einem kleinen zynischen Unterton zu sagen, guck mal, wenn ich mir die Nachrichten angucke, ist das der Stand der Dinge 2014 für das Leben von Frauen in der Gesellschaft, zumindest in Ausschnitten. Warum rasten alle so aus?
Also, das ist so, das war ein Text, da ging es in verschiedenen Nachrichten um die Kontrolle von Frauenkörpern, ja, auf verschiedene Art. Und das war der Text, den hat dann Akif Pirinci hat den gelesen, hat dann einen Kommentar dazu geschrieben. Dann haben Friends von Akif Pirinci sich fantasiert, dass man jetzt irgendwie so, wir brauchen einen blutigen Staatsstreich, wir brauchen scharfe Waffen, irgendwie so Sachen. Und, aber erst nach Weihnachten, bla bla bla. Und dann hatten sie so Mordfantasien und so. Und der Text an sich war gar nicht so krass. Ich habe jetzt gar nicht gefordert, dass irgendwie Männer nur noch die Hälfte verdienen, die nächste Zeit zum Ausgleich oder so. Also ich meine, könnte man ja auch mal machen, aber habe ich nicht mal gemacht. Und warum ticken die so aus? Naja, wenn man etwas hat, was sehr fragil ist, dann verteidigt man das halt besonders stark. Und ein bestimmtes Konzept von Männlichkeits- und Weiblichkeitsbildern ist halt einfach over, ja? Und Leute, die das noch vertreten, merken, selbst wenn ganz kleine Informationen kommen darüber, dass zum Beispiel, ja okay, Frauenkörper werden anders bewertet als Männerkörper. Und dann ticken die schon aus. Das heißt, die wollen Sachen nicht wahrhaben. Und das sind manchmal gar nicht so verrückte Sachen. Das sind Sachen, wo die normal emanzipierte Leute, so, die für Gleichberechtigung sind, sagen würden, das ist irgendwie klar, ja, es gibt da noch ein bisschen was zu tun. Aber wenn Leute bei so Kleinigkeiten schon so abschnallen, dann liegt es halt daran, dass sie das, was sie verteidigen wollen, dass sie da halt offensichtlich denken, dass sich das nicht von selbst verteidigt. Dass sozusagen ihre Gründe nicht gut genug sind. Und das sieht man dann daran. Und dann würde ich halt sagen, schießen sie sich halt relativ häufig selbst ins Bein. Ja. Also ich merke das an vielen Kommentaren. Ich habe zum Beispiel, war in so einer Talkrunde mit Svenja Flassföhler, die potente Frau und so bla bla bla. Und dann hat jemand sich das angeguckt im Internet und mir dann einen Kommentar geschrieben, ja, sie haben zu wenig Respekt vor Männern, also Frauen, und gerade sie sollten wieder demütiger werden. Gehen Sie doch erstmal ins Kloster und kommen Sie erst wieder raus, wenn Sie gefragt werden. Und das ist halt so, naja, ich muss sagen, ich werde relativ häufig gefragt. Also es ist halt dann ab so einer gewissen Position, dass man dann immer Anfragen kriegt. Und das heißt, und dann diese Idee, demütig, respektvoll und ins Kloster und so. Man kann sich schon vorstellen, aus welcher Ecke das kommt. Und für mich ist es dann so, wenn ich das dann wiederum veröffentliche, habe ich so das Gefühl, naja, es erklärt sich eigentlich von selber. Also es ist wie so Forschungsmaterial. Dankeschön.
Ja, aber das Forschungsmaterial macht es ihnen Angst. Also ich meine, diese komischen, gehen sie ins Kloster und kommen sie raus, wenn sie gefragt werden und so, ist ja die noch wahrscheinlich die softere Variante. Also nach der Silvesternacht in Köln, wo sie sich auch natürlich geäußert haben, da, wenn ich mich richtig erinnere, da war mal so ein Höhepunkt an Hass und Beschimpfung von vielen Seiten, der ihnen dann, glaube ich, da auch mal ein bisschen zu viel wurde.
Dieses eine Mal nach dem Köln-Silvester, da habe ich halt den ganzen Tag Zeug bekommen, Morddrohungen und alles Mögliche. Und dann habe ich eine Fernsehanfrage bekommen und dann dachte ich, nee, ich halte jetzt nicht noch meine Fresse ins Fernsehen, dann kriege ich halt noch mehr. Und ich hatte einfach Arbeit zu tun und dachte, wenn ich mich konzentrieren will auf, und da habe ich gerade mein erstes Buch geschrieben, dann lasse ich das jetzt halt vielleicht mal. Und das war aber der einzige Moment bisher, wo ich so dachte, nee, okay, ich sortiere jetzt mal danach, was mir gerade wichtig ist. Und aber üblicherweise, ich werde manchmal gefragt, macht mir das Angst, wenn Leute mich bedrohen für meine Texte? Ich muss sagen, nee, es macht mich halt, manchmal ist es mir egal und manchmal macht es mich selber aggressiv. Also die Variante gibt es ja auch noch, dass ich dann auch die Scheiße finde. Und also ich meine, wenn die mir Sachen schreiben von, dass ich fett bin und irgendwie das Maul halten soll und nichts Vernünftiges studiert habe, weil ich habe nur einen Abschluss in Philosophie und es nicht gut genug ist, keine Ahnung, dann denke ich halt, was sind das für Arschlöcher? Also ich habe dann nicht Angst vor denen, ich finde die dann scheiße. So, und das ist ein Unterschied. Und dann, also ist halt manchmal auch so, dass es mir egal ist, weil ich meine, so kreativ sind die Leute dann auch wieder nicht. Das meiste ähnelt sich halt ziemlich. Man kennt dann schon alle Kommentare dazu, was man dann jeweils mit den Haaren anders machen sollte und so. Und Dann, also man gewöhnt sich schon auch dran, einfach durch die Masse.
Manchmal kommunizieren Sie aber auch oder treten Sie in einen Dialog mit den Leuten, die
Ich antworte auch manchmal. Ich antworte, ja. Ich versuche dann zu antworten, wenn ich das Gefühl habe, dass die Leute ein ernsthaftes Interesse an einem Austausch haben. Wenn mir jemand schreibt, sehr geehrte Frau Stokowski, offensichtlich haben Sie ein psychiatrisches Problem, so, dann antworte ich halt nicht, weil dann denke ich, hey, was sollen wir reden, ja? Aber zum Beispiel hat mir vor kurzem ein Mann geschrieben mit einem Twitter-Account, der sehr nach einem rechten Account aussah. Auch mit Profilbild übrigens von Akif Pirinci, ich weiß nicht.
So, das ist der Katzenkrimi-Autor.
Genau, das ist der Katzenkrimi-Autor, der jetzt Nazi ist. Und der, dieser Mann mit diesem Profilbild hat halt immer so rechte Sachen getwittert. Und dann hat er mir so eine Privatnachricht auf Twitter geschrieben, was ich glaube, ob ich ihm was helfen könnte, weil er ist so Mitte, Ende 30 und hat noch nie Sex mit einer Frau gehabt. Ob ich weiß, woran das liegen könnte. Er ist halt sehr schüchtern, traut sich nicht, Frauen anzusprechen. Ob ich ihm irgendeinen Ratschlag geben kann. Und das ist natürlich so, ich versuche dann zu antworten. Ich bin ja jetzt keine Sextherapeutin oder kein Sextherapeutin. Ich weiß nicht, bei welchem Beruf man dann genau richtig wäre. Aber ich kann da natürlich nicht so viel sagen. Aber ich versuche natürlich, dem zu erklären, dass Feminismus schon auch so gedacht ist, dass Leute wie er davon profitieren. Weil es hat dann nicht mehr so funktioniert, dass Männer aktiv sein müssen und Frauen dann halt warten, wer kommt und sie abholt. So. Und dass er dann schon auch was davon hat. Ich weiß nicht, ob es bei ihm inzwischen geklappt hat, aber ich versuche dann sozusagen mein Bestes zu geben.
Sie kriegen aber, das muss man vielleicht auch nochmal erwähnen, auch hin und wieder sehr schönes Feedback. Es ist jetzt nicht so, dass Sie die ganze Zeit, also Sie werden viel Auseinandersetzung, aber es gibt auch teilweise wirklich ganz rührende Geschichten, wo Ihnen Jahre später jemand sagt, was die Kolumnen, die Sie geschrieben haben, für eine Auswirkung hatte auf die Familie oder auf einen selber. Und da gibt es so ganz...
Ja, es gibt sehr rührende Geschichten. Und das, ich meine, das Komische bei diesen Kommentarsachen ist halt, ich kriege mehr positive als negative Rückmeldungen für meine Texte. Aber die Leute sind halt immer sehr daran interessiert an diesen Hasssachen. Und die fragen dann immer, was macht das mit dir und so und ist das krass und so. Und ich werde eigentlich nie danach gefragt, was macht es mit dir, dass so viele Leute deine Texte mögen? Das ist natürlich eine beschissene Frage mehr. Aber das ist halt natürlich, also es ist nicht natürlich, aber es ist wesentlich wirksamer bei mir. Also wenn nach einer Lesung eine Frau zu mir kommt und zum Beispiel sagt, sie hat sich wegen dem Buch von ihrem Freund, also wegen meinem ersten Buch, von ihrem Freund getrennt, der irgendwie übergriffig war und so, dann denke ich, Glückwunsch, das freut mich. Oder wenn eine Frau kam mal zu mir, es sind nicht immer Frauen, aber es sind oft Frauen, die meinte, ich habe in irgendeiner Stadt gelesen und sie meinte, sie ist da Gleichstellungsbeauftragte, ich weiß nicht, ob von der Stadt oder von einem Unternehmen oder so. Und die war ein bisschen älter und die meinte, sie wollte eigentlich in Frührente gehen und hat aber während meiner Lesung sich überlegt, dass sie weitermacht und dass sie einfach in diesem Job noch bleibt, weil sie das Gefühl hat, es lohnt sich. Und die hatte so Tränen in den Augen und es war total krass. Und jeder einzelne von diesen Momenten, und die gibt es nach jeder Lesung, ja, und ich mache viele Lesungen, ist so viel mehr wert als 1000 Hasskommentare, wo steht, dass ich irgendwie zu fett oder scheiße bin. Und das für jeden einzelnen davon, für jede einzelne von diesen Personen hat sich das gelohnt, diese Sachen zu schreiben. Und da können halt diese Typen, die mich irgendwie an ihrem Rechner im Keller sitzend irgendwie beleidigen wollen, das kriegen die nicht hin, egal was die schreiben. Die werden nicht so eine Wirkung bei mir auslösen.
Wie schreibt man eigentlich Kolumnen? Also ich meine, irgendwo steht, ich stelle jetzt den Satz nicht parat, aber Sie schreiben, das Kolumnenschreiben ist auch ein abgefuckter Job. Sie haben noch andere Adjektive. Ja. Irgendwas war auch bestimmt noch schön dran, oder?
Auch privilegiert, weil man natürlich Geld dafür bekommt, dass man seine Meinung sagt. Also das ist in wenigen Jobs so. In anderen Jobs verliert man den Job, wenn man seine Meinung sagt. Und das ist natürlich total schön für mich. Und natürlich ist es auch anstrengend. Es ist ganz lustig. Ich hab eine Freundin, mit der ich früher zusammen gewohnt habe. Die ist Pfarrerin geworden. Und dann haben wir uns so ein paar Jahre später wieder getroffen und so, okay, irgendwie hatten wir das Gefühl, wir sind sehr auseinandergegangen, so vom Lebensweg her. Und dann haben wir festgestellt, Moment, sie muss jede Woche predigen in der Kirche, ich muss jede Woche Kolumne schreiben, es nimmt uns keiner ab, es ist so ein Job, wo man nicht sagen kann, ich kann gerade nicht, also man kann es theoretisch ausfallen lassen, aber niemand macht das. Auch, also alle schreiben einfach, auch wenn sie krank sind oder so, ich verstehe auch nicht wie, aber es funktioniert irgendwie. Und es ist so die Idee, also sowohl bei Predigen als auch bei Kolumnen, man muss so ein bisschen so ein Hintergrundwissen haben und sich auf aktuelle Dinge beziehen und die Leute sollen am besten so ein bisschen was mit nach Hause nehmen und so. Dann habe ich halt festgestellt mit dieser Freundin, okay, wir haben total den ähnlichen Job, nur dass das bei mir halt echt nichts mit Religion zu tun hat. Und es war ganz lustig. Also es ist natürlich so, man muss sich dann halt immer wieder, man muss dann halt immer Stellung beziehen zu aktuellen Sachen. Aber ich bin sehr froh, das machen zu können. Und ich habe, man merkt auch im Buch, das hat ja nicht so angefangen bei mir. Also ich habe ja angefangen mit so einer Art Hippie-Sex-Tagebuch oder so. Ich dachte halt so, yeah, ich habe eine Kolumne in der Zeitung, ich kann schreiben, was ich will. Also schreibe ich letzte Woche, hatte ich Sex mit meinem Freund, ja, war schön und so. Also es war halt echt sowas. Und ich habe halt einen dieser Texte mit reingenommen, den ich sehr schlecht finde. Einfach aus Ehrlichkeit,
weil ich sage, der erste, oder gleich?
Das ist der allererste, ja, ja. Ich hoffe immer, dass niemand im Buchladen auf der Seite aufschlägt, aber da, inzwischen habe ich geschnallt, da ist ja Folie drumherum. Ja. Das heißt, die Leute werden nicht diesen Text als erstes lesen. Aber jedenfalls habe ich den reingemacht, damit man sieht, wie sich das entwickelt hat. Und ich versuche halt jetzt, den Platz, den ich habe, besser zu nutzen und wichtige Sachen anzusprechen oder Sachen, die ich wichtig finde. Und jetzt nicht mehr nur so zählen, ja, so und so mit Sex bei mir. War dann zu der Zeit, glaube ich, auch okay, aber mache ich jetzt anders.
Man kann super stöbern tatsächlich in diesem Buch, weil man natürlich diese Kolumne nicht am Stück lesen muss. Man kann gucken, man kann sich Sachen, aber gleichzeitig auch darüber natürlich erfahren, was sich eben so ein bisschen getan hat, was wir am Anfang der Sendung dieses Gesprächs hatten. Die letzte Kolumne im Buch, die fand ich dann tatsächlich ein bisschen aufregend, wie es ausgeht oder wie es endet oder was am Ende steht. Die handelt von der DNA-Esoterik zum Sonderpreis, also von den umstrittenen Versuchen durch Einsendung von DNA-Material rauszufinden, woher man wirklich kommt, also zu wie vielen Prozent man angeblich Europäer ist oder afrikanische Wurzeln hat, etc. Total seltsamer Ansatz. Und sie enden mit dem schönen Satz, ich habe mal gelesen, Menschen hätten zu 50% das gleiche Erbgut wie Bananen. Das fand ich, das ist natürlich total schön, um nochmal die Absurdität nochmal zuzuspitzen. Aber trotzdem habe ich es dann weggelegt und dachte, wo ist denn hier der Tusch am Ende? Was ist denn jetzt? Was passiert denn jetzt? Also wie geht's weiter in der Geschichte? Worüber schreibt Margarete Stokowski nun? Ändert sich irgendwas? Wie ist der Stand des Feminismus? Haben Sie noch so eine kurze Antwort für mich als Ersatz?
Ja, ich wurde jetzt auch schon gefragt, ob das nächste Buch dann ist, die ersten Tage des Matriarchats. Aber nee, ist es nicht, so viel kann ich sagen. Und es ist schon absichtlich auch so offen gedacht. Und das letzte Kapitel heißt ja auch irgendwie so für die Zukunft oder so. Weil der Witz ist, wir wissen nicht, was kommt. Also auch wenn Leute sagen, wie wird die feministische Gesellschaft aussehen und so, was genau wird da alles sein? Und ich wurde neulich gefragt, was würde ich als erstes machen? Ich meinte, ich würde Urlaub machen in Finnland in einer Schnapsbrennerei. Dann ist mir eingefallen, Urlaub wird es vielleicht gar nicht mehr geben, weil Arbeit total anders sein wird. Finnland wird es vielleicht nicht mehr geben, weil es keine Nationalstaaten mehr geben wird. Wir wissen es nicht. Es können sich sehr viele Sachen ändern, wenn wir tatsächlich Gleichberechtigung durchsetzen. Weil es dann nämlich nicht mehr nach komischen Einteilungen läuft, sondern danach, was die Bedürfnisse von Menschen sind. Und deswegen glaube ich, es lohnt sich, drüber nachzudenken. Aber im Moment können wir es tatsächlich noch nicht mit Sicherheit sagen, was dann kommt. Wir wissen nur, es wird gut.
Haben Sie gerade noch das aktuelle Kolumnenthema für uns, an dem Sie sitzen, wenn Sie die Buchmesse wieder verlassen?
Kann ich schon sagen. Und zwar es gibt es im Moment, jetzt, falls es mein Redakteur hat, weiß er da jetzt auch schon die Absprache für nächste Woche, Frauen, die bestraft werden dafür, dass sie sich wehren. Also wir haben in Österreich jetzt gesehen, Sigi Maurer, wir haben auch im Fall Brett Kavanaugh gesehen, er wird ernannt, sie kann immer noch nicht nach Hause ziehen, weil sie Morddrohungen bekommt. Wir sehen lauter so Fälle, wo Frauen verurteilt werden dafür, dass sie versuchen, sich für Gerechtigkeit einzusetzen. Dann gibt es die Ärztin, die vermeintlich Werbung für Abtreibungen gemacht hat und dafür jetzt Geldstrafe zahlen muss. Und das sind alles Gerichtsprozesse oder Gerichtsurteile, wo Frauen sich genau richtig verhalten haben und trotzdem dafür bestraft werden. Und darum wird es nächste Woche gehen.
Zu lesen dann auf Spiegel Online. Und sonst kann man sich auch hiermit die Zeit vertreiben. Das ist das neue Buch von Margarete Stokowski, Die letzten Tage des Patriarchats. Tausend Dank, dass Sie hier waren.
Danke auch.